Deutschlandfunk. Der Tag.
Keine besonders gute Zeit gerade für die EU-Kommission, zumindest wenn es um Gerichtsurteile geht. In der gestrigen Episode haben wir ja schon über die Niederlage im Streit um die Steuernachzahlung von Apple gesprochen. Heute hat der Europäische Gerichtshof eine Datenschutzvereinbarung zwischen der EU und den USA für ungültig erklärt. Konkret ging es darum, ob Facebook persönliche Daten von EU-NutzerInnen in die USA übermitteln darf. Denn dort haben US-Geheimdienste gesetzlich die Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen. Der EuGH hat nun zumindest einen Teil dieser Datentransferregelungen gekippt. Der Europapolitiker Moritz Körner von der FDP hat das Urteil im Deutschlandfunk so bewertet.
Das ist hier ein Erdbeben für den Datenaustausch, in den internationalen Datenaustausch. Und vor allem, es ist tatsächlich eine Klatsche für die Europäische Kommission. Insofern ist es tatsächlich traurig, dass es die Privatperson Max Schrems brauchte, damit die Europäische Kommission jetzt erneut hier aufgezeigt bekommen hat, dass eben dieses Abkommen nicht mit EU-Recht vereinbar ist.
Ob durch die Entscheidung das Internet, wie wir es kennen, nun passé ist und ob wir als NutzerInnen sicher sein können, dass unsere Daten nicht bei US-Geheimdiensten landen, darüber habe ich gesprochen mit Alexander Fanta von netzpolitik.org. Und dann schauen wir noch auf Nordmazedonien. Dort wurde gestern zum ersten Mal seit der Umbenennung des Staates gewählt. Das Ergebnis ist knapp und deshalb ist auch noch nicht genau absehbar, wie es in Nordmazedonien nun weitergeht. Unsere Korrespondentin Andrea Bär erklärt die Hintergründe. Das ist der Tag an diesem Donnerstag, dem 16. Juli 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. David gegen Goliath. Dieser Vergleich wurde ja oft bemüht, als es um den Streit zwischen Facebook, aka Goliath, und dem österreichischen Juristen und Datenschutzaktivisten Max Schrems ging. Tatsächlich hat jetzt der Europäische Gerichtshof Schrems in Teilen Recht gegeben. Eine bestimmte Vereinbarung zum Datenaustausch zwischen EU und USA ist unzulässig. Alexander Fanta ist EU-Korrespondent bei netzpolitik.org und ihn habe ich gefragt, ist damit jetzt gleich das komplette Internet in seiner jetzigen Form abgeschafft?
Nein, ich glaube, davon kann man nicht sprechen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bedeutet nicht das Ende der Datenübertragung in die USA, aber das Sammeln und das Auswerten von Nutzerdaten für kommerzielle Zwecke, so wie es Facebook und auch Google machen, wird dadurch ein Stück weit in Frage gestellt. Also vor allem die Auswertung von Nutzerdaten in den USA.
Schauen wir uns die Entscheidung nochmal im Einzelnen an. Für unzulässig erklärt wurde das Privacy Shield. Das ist eine informelle Vereinbarung zwischen USA und EU gewesen. Es ging um den Datentransfer. Es gab ja vorher schon andere Abkommen, das Safe Harbor Abkommen. Da gab es ja auch schon eine Beschwerde zu von Max Schrems und dementsprechend ist dieses Abkommen auch gekippt worden. Also war das jetzt heute erwartbar?
Bis zu einem gewissen Grad schon, denn irgendwie geht es bei diesen Abgeordneten immer um dieselbe Sache. Die EU-Kommission hat mit Safe Harbor und hat jetzt auch mit Privacy Shield gesagt, dass die USA ein ähnliches angemessenes Datenschutzniveau wie die EU haben. Und worauf dann Schrems und andere hinweisen, ist, dass das einfach nicht ganz stimmt. Denn wie wir in der NSA-Affäre gelernt haben, überwacht die USA systematisch den ganzen Internetverkehr und vor allem Nicht-Amerikaner haben praktisch keine Rechte, dagegen vorzugehen. Und das ist, was Schrems hier angeprangert hat.
Aber es sind ja weiterhin zulässig, diese Standardvertragsklauseln. Also so richtig sicher sein, dass wenn wir jetzt als EU-BürgerInnen und NutzerInnen Daten lagern, dass die nicht quasi von US-Geheimdiensten eingesehen werden, können wir jetzt doch nicht, oder?
Also das Gericht hat den Ball von der rechtlichen Seite zurückgetreten in die politische. Das Gericht hat gesagt, ja, datenschutzrechtlich kann man nicht behaupten, dass die USA das gleiche Niveau hat, denn dort wird überwacht. Dort gibt es auch kein Bundesdatenschutzgesetz, wie es in Europa die Datenschutzgrundverordnung gibt. Auf der anderen Seite liegt der Ball jetzt wieder bei der Politik zu sagen, wir finden jetzt neue Wege, um das zu regeln. Und die Standardvertragsklausel, hat das Gericht mal nicht für unwirksam erklärt, sondern gesagt, dass hier jetzt eigentlich die irische Datenschutzbehörde am Zug ist, denn Facebook und Google und viele andere große amerikanische Firmen haben ihren Europasitz in Irland. Das heißt, die dortige Datenschutzbehörde ist zuständig, um zu prüfen, ob eben die Standardvertragsklauseln eingesetzt werden dürfen, wie sie eingesetzt werden dürfen und könnte dann auch allenfalls den Datentransfer von Facebook und Nutzerdaten in die USA stoppen, wenn sie der Meinung sind, dass diese Standardvertragsklauseln falsch eingesetzt werden.
Diese Entscheidung ist jetzt aber trotzdem, wenn wir quasi mal weg von den Nutzern kommen, für Unternehmen, die mit Datentransfer arbeiten, ziemlich einschneidend, oder? Also was heißt das jetzt? Totales Chaos? Ist jetzt alles, was bisher galt, nichtig?
Also es sind mehr als 5000 Firmen zertifiziert unter dem Privacy Shield. Das heißt, die haben sich da bisher darauf berufen. Allerdings muss man sagen, also den normalen, den ganz einfachen Datentransfer, wie wir ihn alle kennen, also ich schicke ein E-Mail an meine Tante in den USA, der ist weiterhin möglich und daran ändert sich auch nichts. Sondern überall dort, wo es eine unmittelbare Einwilligung des Nutzers, der Nutzerin für den Vorgang gibt, ist der Datentransfer weiterhin möglich. Was aber jetzt Facebook und andere Konzerne machen, das hat ja gar nicht viel zu tun mit dem, was ich möchte. Ich scroll auf Facebook durch und sehe Posts von Freunden und Bekannten. Facebook zeichnet meine Aktivitäten auf der Plattform auf und wertet das dann aus, um damit personalisierte Werbung gestalten zu können. Und dieser folgende Auswertung und der Analyse ist der, wo Daten in die USA transferiert werden, den das Gericht jetzt für problematisch erklärt hat. Darum geht's. Also das heißt, es geht jetzt nicht um den ganz normalen Standarddatentransfer, sondern es geht um einen sehr speziellen Fall, wo die Daten kommerziell ausgebeutet werden.
Und wenn wir nochmal auf die Seite der EU schauen, die hatte ja sich offenbar schon darauf eingestellt, dass es so ausgehen könnte und hat gesagt, sie prüfen auch schon, wie andere Instrumente aussehen könnten. Welche Anforderungen müssten die denn erfüllen, damit sie dann auch vor Gericht Bestand haben?
Also im Grunde müssen die Daten von europäischen Nutzerinnen und Nutzern auch in den USA gleich geschützt werden. Und damit das passiert, muss entweder die USA ihre Massenüberwachung einschränken bis zu einem gewissen Grad oder die Europäische Union beschränkt das Ausmaß an europäischen Nutzerdaten, die in die USA geschickt werden können. Also die zweite Alternative könnte bedeuten, dass Firmen wie Facebook in Europa Server betreiben und hier die Daten von Europäerinnen und Europäern speichern.
Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass jetzt in den USA eben Reformen, eigentlich geht es ja eben vor allem darum, wie quasi in den USA Geheimdienste Zugriffe auf Daten haben. Wie ist da vielleicht auch die Bedeutung dieses Urteils jetzt einzuschätzen, was das eben auch heißt für innerpolitische Debatten in den USA?
Also in den USA wird ja schon länger über ein neues Datenschutzgesetz für das ganze Land debattiert. Das gab es ja bisher nicht. Und auch in den USA gibt es immer wieder eine Debatte über, wie weit dürfen Geheimdienste gehen, ist es gut, wenn die NSA den ganzen Internetverkehr überwacht und so weiter. Ich glaube, nach einem möglichen Ende der Präsidentschaft von Donald Trump wird die Debatte darum noch einmal intensiver geführt. Denn in den letzten 4 Jahren haben wir gesehen, dass die immense Macht, im Internet alles Mögliche mitlesen zu können, in der Hand einer US-Regierung auch nicht unbedingt gut aufgehoben ist. Ich glaube, dass hier schon einiges passieren wird und für die USA steht ja auch viel am Spiel. Also das amerikanische Handelsministerium hat eben nochmal gesagt, dass es hier um Transfers im Wert von 7.000 Milliarden Euro geht, also um Datentransfers in dieser Höhe. Das ist das ökonomische Gewicht, das da am Spiel steht. Und wenn die USA nicht einen Weg finden, um die Europäer zu überzeugen, dass ihr Datenschutz ausreichend ist, dass der Umgang mit der Privatsphäre von Europäern wichtig genug ist, dann könnte das für amerikanische Firmen einen immensen Verlust bedeuten. Also das heißt, ich glaube, die USA hat da durchaus Anreize, um jetzt mal auch an ihrer Gesetzeslage etwas zu ändern.
Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Wird jetzt einfach von der EU-Kommission wieder ein neues Abkommen vorgelegt oder wie könnte das aussehen?
Also ich glaube, die EU-Kommission wird jetzt lernen aus diesen zwei Schlappen vor Gericht und nicht wieder versuchen, eine neue wackelige Entscheidung wie Privacy Shield oder Safe Harbor zu errichten. Sondern ich glaube, dass man jetzt die Schlüsse ziehen wird und sagen wird, dass Firmen wie Facebook, wie Google einfach ganz andere Auflagen bekommen, wie sie mit Daten umgehen. Und ein Teil davon könnte auch bedeuten, dass man den Transfer von Nutzerinnen-Daten in die USA einschränkt. Aber die EU-Kommission hat heute gesagt, sie wird das mal in Ruhe analysieren. Und das heißt, es kann jetzt einige Wochen, vielleicht sogar einige Monate dauern, bis wir wirklich erfahren, was jetzt der europäische Plan für die nächsten Schritte ist.
Alexander, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung.
Ja, gerne. Danke vielmals.
Es war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Wahl. Gestern hat Nordmazedonien erstmals unter dem neuen Landesnamen gewählt und das Ganze dann eben während der Corona-Pandemie. Über die vorläufigen Ergebnisse habe ich mit unserer Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Bär gesprochen. An der Stelle ein kleiner Disclaimer. 15 Uhr war es, als wir geredet haben. Da waren rund 98% der Stimmen ausgezählt. Das amtliche Endergebnis lag aber noch nicht vor. Es sieht aber aus nach einem kleinen Vorsprung für die Sozialdemokraten. Und ich habe Andrea gefragt, wovon nun also abhängt, ob die Sozialdemokraten auch wieder die Regierung stellen werden.
Also erstmal lauern alle wirklich noch auf das vorläufige Endergebnis, also auf die Zahl der staatlichen Wahlkommission, dass alle Stimmen wirklich ausgezählt worden sind. Und darauf warten alle, deswegen ist es heute auch ungewöhnlich ruhig, würde ich mal sagen, in Nordmazedonien, also im politischen Nordmazedonien. Und davon hängt eben auch ein bisschen ab, wie es dann und wann weitergeht. Also Regierungsvergabe, Auftrag oder konstituierende Sitzung des Parlaments, das ist ja alles festgelegt. Zwei Mandate hat im Moment, haben die Sozialdemokraten vor der größten Oppositionspartei, der WMRO, DPMNE, und beide Parteien haben sich zum Sieger erklärt. Und jetzt kommt es eben darauf an, wer mit wem koalieren kann. Da bietet sich eine Partei an, die größte albanische Partei, denn in Nordmazedonien leben ja rund ein Viertel der Menschen, die dort wohnen, sind ethnische Albaner.
Das amtliche Endergebnis liegt noch nicht vor. Das hängt auch zusammen mit einem Hackerangriff. Kannst du dazu Näheres nochmal sagen? Was weiß man darüber bisher?
Ja, gerne. Also das war wirklich interessant. Letzte Nacht, als wir auf die Zahlen gewartet haben, da guckt man natürlich online, klar. Und irgendwann kam man einfach überhaupt nicht mehr rein auf die Seite der staatlichen Wahlkommission. Das ist alles zusammengebrochen, alles gehängt. Dann haben sie einen Livestream gemacht auf YouTube. Und irgendwie ist es dann nicht mehr weitergegangen. Sie haben dann heute Nacht um 3 die Zahlen mit fast allen ausgezählten Stimmen bekannt gegeben. Die erwähnten um die 95%. Und dann sollte man ja meinen, 5% hat man jetzt vollends schnell ausgezählt. Aber irgendwas hängt da. Und dann hat die staatliche Wahlkommission selbst schon gestern Nacht gesagt, es habe einen Hackerangriff gegeben. Und jetzt müssen sie das irgendwie anders abwickeln. Aber es ist doch ein gewisses Rätsel, warum das eigentlich so lange dauert.
Und wenn wir nochmal auf die Ausgangslage schauen, ich habe am Anfang gesagt, es war eine sehr ungewöhnliche Wahl, allein schon jetzt wegen der Corona-Pandemie. Die Wahl war verschoben worden, hätte eigentlich schon früher stattfinden sollen. Und in Nordmazedonien hatte jetzt zuletzt auch eine Übergangsregierung regiert. Wieso? Was war da vorgefallen?
Also das Ganze, muss man sagen, hat eigentlich schon Ende 2016 angefangen. Jetzt nicht erschrecken, sondern das ist wirklich eine spannende Geschichte. 2016 hat es die letzte Parlamentswahl gegeben. Damals hat die jetzige Oppositionspartei, die WMRO, gewonnen. Die haben keine Regierung hinbekommen und daraufhin sollte eigentlich der Regierungsauftrag an die Sozialdemokraten gehen von Zoran Zaev, der letzte Ministerpräsident. Dann hat es einen monatelangen Machtkampf, eine ewige Hängepartie gegeben. Das war wirklich schon schlimm und politisch untragbar, muss man sagen, inklusive Sturm aufs Parlament mit Schlägereien, Prügeleien und zerlegten Möbeln, wo der damalige noch Oppositionsführer Zoran Zaev auch etwas abbekommen hat. Das Ende vom Lied war, dass dann doch irgendwann die Sozialdemokraten an die Regierung gekommen sind. Und dann wurde es eben interessant, weil Zoran Zaev, der innenpolitisch auch sehr umstritten ist und sicherlich kein politischer Engel, aber er hat eins geschafft, er hat den langen Namensstreit mit Griechenland um Makedonien, Mazedonien beendet, zusammen mit dem griechischen Premier damals Alexis Tsipras. Und das hat in beiden Ländern eine Wahnsinnsdebatte ausgelöst und irrsinnig polarisiert, denn da geht es um Identität, wer sind wir, von wem heben wir uns ab, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und die andere große Partei in Nordmazedonien, die Vimero, die war strikt gegen diese Einigung, und um diese Einigung und das Abkommen rankt sich sozusagen die ganze Debatte. Und dann hat eigentlich Soran als letzten Punkt gehofft, ja okay, ich schaffe diesen Namensstreit zusammen mit Griechenland und jetzt möchten wir endlich einen konkreten Termin und eine konkrete Zusage, dass wir Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen können, denn sie sind seit 2005 Beitrittskandidat. Und das ist ausgeblieben zunächst und das war dann sein vorläufiges politisches Ende als Premier.
Aber ein bisschen was hat sich bewegt, zumindest ist Nordmazedonien seit März Mitglied der NATO. Inwiefern haben jetzt diese Bewegungen oder die stockenden Beitrittsverhandlungen auch diese Wahl beeinflusst?
Da sind sich eigentlich die Beobachter und wir uns hier eigentlich auch gar nicht so ganz sicher im Moment. Denn man sagt ja immer natürlich, die EU, das ist das allerwichtigste Ziel. Allerdings, wenn man jahrzehntelang auf einen EU-Beitritt wartet, warum jetzt auch immer, dann ermüden die Menschen natürlich auch irgendwie. Und man sagt ja auch immer, sicherlich zu Recht, wie ich finde, dass die Europäische Union auf dem Balkan deutlich mehr machen könnte, als sie tut. Der NATO-Beitritt war auch eine Folge der Namenseinigung. Das ist sehr wichtig natürlich gewesen, einfach weil es auch die äußeren Grenzen des Landes klar festlegt. Also ein NATO-Land, ich sage es jetzt mal ganz brutal, wird auch nicht so einfach angegriffen. Das ist der eine Punkt. Und die Europäische Union ist ja in gewisser Weise in Nordmazedonien präsent. Handelspartner, die Leute können dorthin fahren, hinreisen. Also dort arbeiten, Arbeitsvisa bekommen. Also der Beitritt, der direkte, ist natürlich enorm wichtig. Aber ob das jetzt so eine Motivation war, da bin ich mir im Moment noch gar nicht sicher. Zumal wir ja auch noch gar keine Nachwahlbefragungen kennen über die Motivation der Leute, warum sie was gewählt haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Abwanderung aus Mazedonien, beziehungsweise Nordmazedonien, Entschuldigung. Das heißt, die Menschen, die heute dort leben, das sind deutlich weniger, schätzt man, als offiziell dort leben, also ungefähr 1 Million anstatt mehr als 2. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und viele, viele Menschen sind im Ausland. Das heißt, der Beitritt zur Europäischen Union hat sie nicht dazu bewogen, also der Anstehende irgendwann, zu bleiben.
Und was sind die Gründe für die Abwanderung? Wirtschaftlich keine Perspektive oder was steckt dahinter?
Ganz genau. Also nehmen wir mal an, du bist Krankenpfleger in der größten Psychiatrie in Mazedonien. Die haben wir neulich mal besucht. Dort gibt es sehr viele Menschen mit Einschränkung, geistiger Einschränkung, körperlicher Einschränkung. Und wir waren in einer Abteilung, da war ein Krankenpfleger oder Betreuer für mehr als 30 Menschen. Und er hat gesagt, also letztes Jahr waren wir hier noch zu, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, 6. oder 7. Ich kriege hier 200 Euro und die kriegen mindestens 1500, obwohl sie als Pflegehelfer anfangen, also in der Hierarchie, in der Helferhierarchie formal weit unten und eigentlich nicht so toll bezahlt. Und so gibt's viele Bereiche, in denen es so läuft und die Leute verdienen einfach zu wenig. Und dann kommt dazu, dass diese Polarisierung des Landes, dieses winzigen Landes, also das ist ja da viel, viel stärker zum Beispiel als in einem größeren Land wie etwa Deutschland, dass die sich natürlich auch fortsetzt in Postenvergabe, in Beziehungen, in Korruption und so weiter. Und wir haben es oft gehört, dass die Leute gesagt haben, ich habe darauf einfach keine Lust mehr.
Also gerade Stichwort Korruption, das ist also eine Herausforderung, die jetzt auch eine neue Regierung irgendwie angehen würde?
Würde man sich wünschen, das muss man aber abwarten, denn bisher hat es nicht funktioniert, dass diese systemimmanente Korruption, die wirklich ein großes Problem ist, sagen wir mal, nachhaltig bekämpft worden ist. Es gibt auch noch weitere Felder, zum Beispiel eine Justizreform wäre sehr wichtig. Dann die erwähnten Löhne, also es gibt einfach zu wenig Löhne. Dann das Gesundheitssystem, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Korruption, vor allem das öffentliche Gesundheitssystem. Also man muss eigentlich ständig Scheine verteilen. Das müssen jetzt nicht immer viele sein, ja, aber hier 20 Euro, dort 100 Euro oder du willst deine Mutter ins Pflegeheim bringen, dann muss man da wieder den Schwestern was geben und so weiter und Essen mitbringen und Leintücher. Also es ist sozusagen eine ganz normale Angelegenheit, einem Arzt noch etwas zu geben und das sind natürlich untragbare Zustände, vor allem wenn man sich die Armut vieler Menschen vor Augen führt.
Andrea, vielen Dank für die Einschätzung zu diesem Zeitpunkt. Ich bin gespannt, was sich jetzt noch in den nächsten Stunden oder Tagen dann abzeichnet.
Ja, sind wir auch.
Hier zeichnet sich nun das Ende dieser Episode von Der Tag ab. Wenn Sie mögen, schicken Sie gern Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und sage bis morgen.